Ja, herzlichen Dank für die Einladung, heute hier nochmal den Predigtdienst zu tun. Und heute beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema, was erwartet Gott von uns? Und die Predigt geht über Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Und ich lese das aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen einteilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen, und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis besucht? Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden und ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. In vielen Übersetzungen ist der heutige Predigttext überschrieben mit dem Titel vom Weltgericht oder das Endgericht. Und ich verbinde ihn vor allen Dingen mit einem Lied, das ich aus meiner Jugendzeit kenne, gesungen und geschrieben von Keith Green, in dem der Sänger sehr, sehr eindrücklich diese Szene beschreibt, in der Jesus die Schafe von den Ziegen trennt. Und natürlich stellt sich einem auch heute sofort die Frage, nach welchen Kriterien wird denn Christus am Ende der Zeiten sein Urteil fällen? Welchen Maßstab wird er anlegen? Und wir leben ja in einer Zeit, in der sich manche danach sehnen, dass es endlich jemanden gibt, sozusagen eine letzte Instanz, die Menschen zur Verantwortung zieht und vor allem diejenigen, die so viel Leid und Elend über Unschuldige bringen. Und vorab gesagt, ich begrüße auch sehr diese Bemühungen um Frieden und die Eskalation der zunehmenden Konflikte weltweit. Und ich denke, diese Friedensbemühungen können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aber ist uns manchmal dieser Gedanke, dass jeder Mensch sich einmal für sein Handeln oder Nichthandeln vor Gott wird verantworten müssen, nicht auch irgendwie tröstlich? Da wird es mal einen geben, der wird gerecht urteilen. Wir alle werden vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Das kam ja auch schon in dem Wochenvers vor. Der erste Punkt, den ich mit Kontext oder überschrieben habe, da möchte ich gerne mal anschauen, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Und wenn wir das lesen, auch die Texte davor, dann fällt uns sehr schnell auf, dass diesem Text einige letzte Reden von Jesus vorausgehen, die die Menschen darauf ausrichten sollen, ihr Christsein und ihre Nachfolge ernst zu nehmen, wirklich ernst zu nehmen. Sie haben sozusagen die Intention, klar aufzuzeigen, dass sich alle einmal vor Gott für ihr Leben verantworten müssen. Und so finden wir direkt davor das Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden und davor das sehr bekannte Beispiel der törichten und klugen Jungfrauen und auch das Gleichnis vom treuen und vom schlechten Diener. Auch im Kapitel vorher, in Kapitel 24, geht es um den Tag des Herrn, um die Verfolgung der Christen, um Gefahren, die dem Glauben drohen und um das Wiederkommen von Jesus Christus als König. Und sehr drastisch wird auch dort dargestellt, dass zum Beispiel von zwei Menschen, die beide zusammenarbeiten in einer Mühle, und das war ja damals auch oft ein Familienbetrieb, dass da der eine von Gott angenommen wird und der andere verworfen wird. Dort finden wir auch eine Ambivalenz, die aufgebaut wird, einmal durch die Äußerung, dass Christus kommen wird, so überraschend und unerwartet wie ein Dieb in der Nacht und niemand außer dem Vater im Himmel weiß, wann das sein wird. Und andererseits sollen wir wachsam sein und werden aufgefordert, die Anzeichen der Zeit wahrzunehmen, die das Wiederkommen unseres Herrn andeuten. Beides ist also gleichermaßen wichtig. Einerseits jederzeit vorbereitet zu sein für das plötzliche Wiederkommen von Jesus Christus, aber auch mit offenen Augen wahrzunehmen, dass wir nicht unendlich viel Zeit haben, nicht Zeit im Übermaß, dass das nicht alles noch so lange hin ist. Und danach, im Kapitel 26, folgen dann die Berichte über das Leiden und Sterben Jesu und auch über seine Auferstehung. Und es mutet irgendwie an, dass diese letzten Reden Jesu nochmal das Allerwichtigste betonen und in den Fokus rücken wollen, wie wichtig es doch ist, an Jesus Christus dran zu bleiben und am Glauben und unser aller Leben in Verantwortung vor Gott zu gestalten. Und spannend finde ich auch, dass in unserem Text nicht gesagt wird, dass nur die Christen Gott Rechenschaft schuldig sind für ihr Leben, sondern alle Menschen und alle Völker dieser Erde. Aber noch einen anderen Aspekt möchte ich kurz ansprechen, der vielleicht manchen, die in anderen Übersetzungen diesen Text gelesen haben, aufgefallen ist. In manchen Übersetzungen wird hier von Schafen und Böcken gesprochen und dabei handelt es sich wohl um eine Übersetzung, die Rücksicht nimmt auf die sprichwörtliche deutsche Redeweise. Viele Kommentatoren und Bibelübersetzer wählen aber die wahrscheinlichere Übersetzung, bei der es um Schafe und Ziegen geht. So auch die neue Genfer Übersetzung, die ich heute verwendet habe. Im damaligen Palästina waren die Schafe nämlich weiß und die Ziegen schwarz. Und vom Verkaufspreis der Tiere waren die Schafe auch die wertvolleren. Und die Hirten trennten die Tiere aufgrund der Farbe ihres Felles. Also das nur mal so als Hintergrund, dass wir das besser verstehen. Ja, zweitens, also doch Leistung für einen Platz im Himmel. Leistung für einen Platz im Himmel. Wenn wir diesen Text so lesen, könnten wir auf den Gedanken kommen, dass wir uns mit den sogenannten guten Werken doch einen Platz im Himmel erkaufen könnten. Hin und her mit Luther und seiner Auffassung, allein durch Gnade sind wir gerettet. Ist dem so? Ich denke, als Matthäus diesen Abschnitt geschrieben hat, da wusste er noch nichts über die Entwicklungen unserer Kirchengeschichte und auch nicht über die Unterscheidung zwischen der sogenannten Werkgerechtigkeit, also Gerechtsein vor Gott durch Werke, und Gerechtsein allein durch die Gnade. Matthäus will hier lediglich erklären, wie sich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Leben eines durch Christus gerecht gewordenen Menschen zeigt, und dass dies auch entscheidend ist, dass es sich zeigt. Vielleicht geht es hier gar nicht so sehr um diese Zugangsbedingungen zum Himmelreich, die im Zusammenhang mit diesem Bibeltext oft diskutiert werden. So nur nach dem Motto, nur wenn wir alles richtig machen, dann wird Gott uns nicht verstoßen. Das wäre wahrscheinlich viel zu schematisch gedacht und in der letzten Konsequenz auch kontraproduktiv. Es geht vielmehr um Jesus und um seinen Umgang mit den Menschen und auch was wir daraus lernen können, was wirklich wichtig ist. Und darauf weist ja der zentrale Vers 40 hin, in dem Jesus erklärt, was ihr getan habt, einem dieser geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und vielleicht ist es auch wichtig zu wissen, dass der verwendete griechische Ausdruck beide Geschlechter umfasst, also Brüder und Schwestern. Und um diesen Vers dreht sich also diese ganze Szene, oder besser um die Person Jesus Christus selbst, der nach Johannes 14, Vers 6 von sich selber sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Folglich geht es ja um das, was Jesus in seinem Leben und Wirken auf dieser Erde verkörpert hat, und auch um den Weg, den er in seinem irdischen Leben so konsequent gegangen ist. Er hat Hungrigen zu essen gegeben, er hat Durstigen zu trinken gegeben, hat sich Fremden und Verachteten zugewandt, hat Armen geholfen, Kranke geheilt, Gefangene nicht allein gelassen. Zusammenfassend kann man sagen, es geht hier um die liebevolle Hingabe zu den Schwachen, auch zu den Schwachgewordenen, den Sündern. Es geht letztlich um die Barmherzigkeit Jesu. Und diese Barmherzigkeit und nicht die Vorstellung von irgendeinem mächtigen, rächenden Imperator soll uns anspornen. Die Barmherzigkeit Jesu soll Orientierungspunkt und Maßstab unseres Verhaltens sein. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Das wird hier gar nicht aufgehoben. Aber der Lebensweg Jesu ist nun mal die Barmherzigkeit, und dem sollen und dürfen wir folgen. Drittens, Jesus Christus als unser Vorbild. Was bedeutet das nun ganz praktisch für uns? Wenn wir auf den Spuren Jesu weitergehen wollen im Leben, wenn wir seine Barmherzigkeit weitergeben möchten, dann ist es ja unabdingbar zu schauen, wie er das getan hat. Jesus hat den Menschen, die ihm nachfolgten, nicht verordnet, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten. Er hat ihnen nicht verordnet, Frieden zu stiften, sondern er hat diejenigen gesegnet, die das getan haben. Und das ist ein großer Unterschied. Man kann so etwas nicht wirklich anordnen, nach Gerechtigkeit zu hungern oder mit allen Fasern seines Seins Frieden zu wollen und zu fördern. Das ist ja eine Herzenshaltung oder vielleicht auch eine neue Denkweise. Und deswegen werden wir im Wort Gottes eher aufgefordert, unser Denken zu erneuern, wie es in Römer 12, Vers 2 heißt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und ebenso wie eine Denkweise ist es auch eine Herzenshaltung. Unser Herz braucht Erneuerung durch Christus. Wir haben so oft ein wirklich verhärtetes Herz, manchmal auch nur bezogen auf einen bestimmten Bereich oder auf bestimmte Menschen. Und in der Bibel wird teilweise sogar von einem steinernen Herz gesprochen, das Gott durch ein weiches Herz ersetzen will. Jesus hatte ein sehr mitfühlendes Herz. Von ihm wird gesagt, dass er tiefes Mitgefühl hatte mit den Menschen, die man krank zu ihm brachte oder die sich hungrig und ohne Perspektive auf ein Essen in einer einsamen Gegend um ihn versammelt hatten, in Matthäus 14. Er hatte Mitgefühl mit den Blinden, die damals ohne Krankenversicherung in großer Not waren und wirklich gar nicht wussten, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollten. Jesus ließ sich darauf ein, wenn ihm jemand begegnete, der große Not litt. Er öffnete den Menschen sein Herz und hat sich ihnen zugewendet, ihnen zugehört, sie nicht links liegen gelassen. Und dabei hat er doch nicht alle Menschen geheilt. In vielen Schilderungen im Neuen Testament können wir erkennen, dass Jesus eine gute Balance entwickelt hat zwischen Regeneration und Zuwendung zu den Menschen. Und so hat er auch immer wieder auf sich selbst geachtet und auf eine intakte Beziehung zwischen seinem Vater im Himmel und sich selbst. Er ist öfter in die Abgeschiedenheit der Berge gegangen, um zu beten, um Abstand zu gewinnen, sich zu regenerieren, würden wir heute sagen. Aber er hat sich auch dort von den Menschen finden lassen. Und er hat denen geholfen, die ihm auf seinen Wegen begegnet sind. Und manchmal, wie bei der Frau am Jakobsbrunnen, ist er in der Mittagshitze ganz bewusst dorthin gegangen, wo diese geächtete Frau als einzige um diese Zeit hinkam, weil alle anderen sie ja gemieden haben. Dort hat er sie ganz bewusst aufgesucht, um ihr einen Weg aus ihrer Misere zu zeigen. Das war ihm ein Anliegen. Ich denke, hier können wir etwas von Jesus lernen, je nachdem auch, was für ein Typ Mensch wir sind. Denen helfen, die uns begegnen auf unserem Weg. Oder uns denen zuwenden, wo wir den Eindruck haben, dass Gott uns auch ganz speziell zu ihnen sendet. Wie bei der Frau am Jakobsbrunnen. Auf der einen Seite uns also nicht abschotten gegen das Leid der anderen und auf der anderen Seite uns aber auch nicht überfordern und ein krankhaftes Helfersyndrom entwickeln, bei dem wir gar keine Zeit mehr für uns selbst haben und auch für unsere persönliche Gottesbeziehung. Viertens, jeder nach seinen Gaben und Möglichkeiten. Wie kann das bei uns aussehen? Sicher, wir wohnen noch immer in einem Land des Wohlstands. Uns geht es verglichen mit vielen anderen Menschen dieser Erde noch sehr gut. Also spenden wir Geld, damit gute Hilfsorganisationen gute Arbeit für uns tun. Und das bis an die Enden der Erde. Das ist sehr vorbildlich und auch immens wichtig. Und ich freue mich, dass in 14 Tagen da auch ein tolles Projekt in Bolivien vorgestellt wird. Das freut mich sehr. Und ich will das auch überhaupt nicht in Frage stellen. Das ist gut und richtig, dass wir das tun. Und dennoch entbindet uns das von der Verantwortung, dass wir uns auch unserem Nächsten zuwenden, dem, der so ganz nah dran ist, wo es vielleicht schwerer ist? Wir können uns doch nicht freikaufen von dem Auftrag, sich unserem Nächsten zuzuwenden, der irgendeine Not hat. Und es kann ja manchmal auch eine emotionale Not sein, Einsamkeit, Ablehnung, nicht dazugehören, ausgegrenzt sein, soziale Ausgrenzung und so weiter. Und da sind wir ja genauso gefragt, als Menschen, die Christus nachfolgen wollen, uns einzubringen und vielleicht auch nur mit unserer Wertschätzung oder mit unserer Zeit, die wir für einen Menschen investieren, vielleicht auch mal ganz praktische Hilfe zu leisten und dem Nächsten Zuwendung und Beachtung schenken. Es muss nicht immer Geld sein. Und ich erinnere mich noch an Besuche, die meine Mutter früher machte bei einer alleinerziehenden Frau, die ein Alkoholproblem hatte. Da wurde nie mit Geld geholfen. Da gab es einen Korb mit leckeren Lebensmitteln, mit Obst aus dem Garten, mit selbstgekochter Marmelade oder auch eine Packung Kekse oder Schokolade für die Kinder. So erfinderisch dürfen wir auch mal sein, wenn es darum geht, dem Nächsten zu helfen. Und fünftens, Gottes Ruf ernst nehmen. Im Psalm 90, Vers 12 heißt es: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das bedeutet, unser Leben ist endlich. Und irgendwann können wir das Gute, was wir uns für die ferne Zukunft vorgenommen haben, nicht mehr tun. Eine richtig unbequeme Botschaft enthält unser Bibeltext nämlich auch. Und die kann ich nicht einfach ignorieren. Es gibt auch einen zu spät. Der Gedanke des Gerichtes, der hier aufgegriffen wird, der will uns keine Angst machen, sondern er will uns wachrütteln, damit wir erkennen, wo wir verantwortlich sind. Und es gibt Verantwortung, die uns da niemand abnehmen kann, die wir nicht delegieren können. Und Barmherzigkeit üben ist so ein vortrefflicher Weg, den Jesus uns hier aufzeigt, um sein Handeln in dieser Welt fortzuführen. In Kolosser 3, 1-3 steht: Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Ich komme zum Abschluss. Was erwartet Gott von uns? Das war die Überschrift dieser Predigt. Und vielleicht haben wir heute auch etwas Neues entdeckt beim Betrachten dieses Predigttextes. Nicht die Strafandrohung oder die Angst vor Strafe sollte bei uns im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, sondern die Idee von der unverbrüchlichen Solidarität Jesus mit den Bedürftigen. Dadurch kommt Gott uns Menschen ja so nah, und so dürfen wir auch als Nachfolger Jesu seine Botschaft zum Nächsten bringen. Jesus hat selber die Mitmenschlichkeit und die Zuwendung zum Nächsten zur Chefsache gemacht. Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir getan. Und was immer ihr für eine meiner Schwestern getan habt, und wäre sie noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir getan. Das ist schon sehr bewegend und beeindruckend. Diese uneingeschränkte Identifikation des Mächtigsten mit den Schwächsten und des Höchsten mit den Erniedrigten und der göttlichen Vollkommenheit mit menschlicher Bedürftigkeit. Darum geht es hier. Und da kann es keine Abstriche geben. Amen.